Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Kinos könnten voller sein. Das muss man ganz klar sagen, wann immer man derzeit spricht mit Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern. Die sind doch ziemlich traurig und sagen, wir haben großartige Filme, wir haben auch gute Bedingungen in den Kinos. Kommt einfach her und seht euch die Filme an. Filme helfen euch manchmal auch die Welt zu vergessen. Sie helfen aber auch die Welt manchmal besser zu verstehen. Und wir haben jetzt hier 2 Stunden lang die Möglichkeit, solche Filme zu empfehlen. Zum Beispiel den Film Sigmund Freud. Freud über Freud. Eine ganz perfekte Einführung zum Beispiel in die Psychoanalyse. Wir haben aber auch den Film Dr. Strange, den 2. Film, den jetzt also wiederum Benedict Cumberbatch mit zu einem Ereignis macht, wenn es auch ein ziemlich verwirrendes Ereignis ist, aber darüber werden wir reden. Und wir laden Sie ganz herzlich ein zu 11mm, das Fußballfilmfestival, das internationale. Es beginnt in der kommenden Woche in Berlin, also viele gute Gründe liefern wir hier, um ins Kino zu gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Nacht für Nacht habe ich denselben Traum. Und dann beginnt der Albtraum.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es könnte jetzt etwas komplizierter werden an dieser Stelle, denn mit Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist seit Donnerstag Marvel-Film Nummer 28 in den Kinos. Und langsam, aber sicher wird es etwas unübersichtlich, selbst für mich als Marvel-Fan, denn es ist wirklich das größte aller Kino-Franchise. Spider-Man No Way Home war im Dezember letzten Jahres, da waren sich viele einig, einer der besten Filme aus diesem Marvel Cinematic Universe. Und hat zu einem wichtigen Punkt geführt, nämlich der Einführung dieser Multiversen, also von Parallelwelten. Denn damit spielt jetzt dieser 2. Doctor Strange Film. Also wie gesagt, alles nicht ganz einfach, aber das kann meine Kollegin Anna Wonder, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Die ja auch diesen neuen Doctor Strange Film gesehen hat, natürlich mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Und sie hat gesprochen mit Sam Raimi. Anna, erklär uns doch aber erstmal, was hat es auf sich mit diesen Multiversen, mit diesen Multiversen, mit diesen Paralleluniversen?
Ja, das ist eigentlich ein Spiel mit den Ebenen, zeitlich, räumlich und auch mental. Also das Springen zwischen verschiedenen Welten, Parallelwelten oder Multiversen, wie es in der Comicsprache so schön heißt. Doctor Strange and the Multiverse treibt das jetzt auf die Spitze, hat mir Regisseur Sam Raimi im Interview erklärt.
In the other Marvel films, they've begun to introduce the fact that the multiverse exists.
In den anderen Filmen haben sie die Existenz der Multiversen langsam eingeführt. Im letzten Spider-Man tauchten dann Figuren aus anderen Multiversen in unserer Welt auf. Aber hier ist es jetzt das erste Mal, dass unsere Helden, dass wir als Zuschauende in ein anderes Multiversum reisen. Wir sehen also andere Paralleluniversen und vor allem auch andere Versionen der Helden und Antihelden.
Im letzten Spider-Man hatten wir ja, wir erinnern uns, 3 Spider-Mans aus 3 Universen. Das darf man, glaube ich, mittlerweile sagen. Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland. Und hier haben wir jetzt einen Doctor Strange in verschiedenen Welten, der verschiedene Versionen von sich trifft.
Anna, das war es schon mal ganz wunderbar erklärt. Vielen Dank auch dafür. Was heißt das jetzt, ich sag mal schon, für diese, wie ich finde, total verworrene Handlung, also wenn man damit spielt?
Ne, der Film hat ein Cold Opening. Der wirft uns direkt rein in einen Kampf irgendwo in einem anderen Universum zwischen Doctor Strange und America Chavez. Allerdings ist das alles nur ein Traum. Ein bisschen später treffen die beiden sich auf der Straße New Yorks wieder. Sie unfreiwillig mit einem riesen Tintenfisch im Schlepptau, der ja an die Wäsche will. Er gerade auf der Hochzeit als Gast und Gentleman, weil er direkt rettet, was noch zu retten ist. Das Ende vom Lied: Dr. Strange muss in verschiedenen Multiversen mit America verschiedenste Dinge bekämpfen, grob skizziert, unter anderem auch sich selbst, denn eine Person, bei der er eigentlich um Hilfe bittet, verfolgt eine ganz eigene Agenda. Wer das ist, darf man wieder nicht sagen, weil hier ein bisschen gilt, je weniger man weiß, desto, naja, positiv überraschender ist dann am Ende die Wirkung.
Überraschend war für mich damals 2016 die Wirkung des ersten Dr. Strange Films. Also ich war total überwältigt, mochte diese philosophischen Spielereien, das Spiel mit Zeit, mit Raum, das war großartig und hat mich total hineingezogen in dieses Universum. Ich sag mal schon gleich, bei diesem 2. Film funktioniert das für mich überhaupt nicht. Also ich finde ihn überladen, ich finde ihn aggressiv, auch visuell aggressiv, aber niemals einfallsreich. Also für mich funktioniert das Spiel, von dem du gerade sprichst, diesmal überhaupt nicht.
Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Das ist so 0815, vor allem was die Action angeht, und davon gibt es einfach sehr viel. Und die ist mittlerweile ja eigentlich fast immer bei Marvel wirklich nur noch durch durchschnittlich und in erster Linie vor Greenscreen gedreht. Also plump gesagt ist die Geschichte eigentlich gar nicht so kompliziert. Sie wird einfach hier mit sehr vielen Umwegen erzählt und versucht, über die verschiedenen Versionen der Charaktere ein bisschen Tiefe reinzubringen, meint zumindest Sam Raimi.
The more subtle the differences in those characters,
je klarer die Unterschiede in den Figuren werden, desto verwirrender wird es. Es geht darum, die verschiedensten Variationen der Figuren zu sehen, die uns ans Herz gewachsen sind. Das ist das Verwirrende daran. Es geht nicht darum, eine böse Version von ihnen zu zeigen. Es geht darum, jemanden zu zeigen, der zu 99% die Person ist, mit der man sich identifizieren kann. Aber dieses 1% ist eben anders. Und wir erkennen, dass alles möglich ist, wenn man sich nur kurz nicht auf den eigenen Instinkt verlässt, eigensinnig wird oder einen Moment nicht auf die Stimme auf der eigenen Schulter hört. Es ist der Fakt, dass es möglich ist, so zu werden. Und das macht uns eben verrückt.
Verwirrend, verrückt, Headspinning im Englischen. Das Problem bei Marvel, das ist mittlerweile alles so miteinander verwoben, nicht nur die Filme, sondern hier jetzt auch die Serien, dass man es kaum versteht, wenn man nicht sehr tief in dieser Materie drinsteckt. Unerlässlich eigentlich für die Sichtung von Doctor Strange jetzt, die beiden Serien WandaVision und What If.
Super, sehr ermutigend finde ich. Also wenn man kein Vorwissen hat oder wenig Vorwissen hat, dann kommt man nicht klar. Man kommt aber, wie ich finde, auch nicht klar mit diesem Bildersalat. Das ist vollkommen maßlos. Es fehlt dann auch der Rhythmus, finde ich, diesem Film, den man ja braucht, gerade beim Actionfilm, um immer mal wieder auch Luft zu holen. In diesem Film bekommt man irgendwann überhaupt keine Luft mehr, Anna. Und das ist besonders schade, weil Sam Raimi, über den wir natürlich auch nochmal reden müssen, ist ein hervorragender Regisseur, gerade im Fantasy-Genre. Er hat die erste sehr, sehr schöne und sehr menschliche Spider-Man-Trilogie gemacht, ist ein Horrorfilm-Experte, zum Beispiel Armee der Finsternis, Tanz der Teufel. Das sind so frühe, inzwischen klassische Werke. Also im gewissen Sinne merkt man das übrigens diesem Film auch an, dass er vom Horror-Genre kommt.
Ja, es ist eigentlich eine Horror-Comic-Verfilmung und Sam Raimi, der spielt ganz groß auf der Klaviatur des Horrorfilms. Es sind natürlich Anspielungen dabei, die wir alle erkennen. Nosferatu, Frankenstein, es gibt Hexen, es gibt Golems, es gibt Zombies, es gibt lebende Leichen. Er arbeitet mit Jump-Cuts und Jumpscares. Da ist wirklich alles dabei. Einige sprechen sogar davon, dass es der erste Marvel-Horrorfilm überhaupt ist, aber eben mit einer Altersfreigabe von 12. Und das ist dann eben doch wieder ein Widerspruch in der Marvel-Welt, weil es einfach mit angezogener Handbremse ist. Es war nicht alles schlecht. Es gibt zwei tolle Szenen, an die ich mich wirklich gerne erinnere. Einmal der Fall durch die Multiversen. Da spielt er schon groß auf, Sam Raimi. Und eine Szene, die mochtest du, glaube ich, auch, so eine Kampfszene mit Noten.
Ja.
Aber die Fallhöhe nach Spider-Man, die war hoch. Und Dr. Strange fällt für mich in diesem Fall sehr, sehr tief.
Anna Wollner war das. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dr. Strange in the Multiverse of Madness ist jetzt im Kino zu sehen.
Schönes Wochenende, lieber Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Schon befinden wir uns in heller Vorfreude. In zwei Wochen geht es auf nach Cannes zu den inzwischen 75. Filmfestspielen und natürlich werden wir auch wieder von dort berichten, wie auch in den letzten Jahren oder man muss inzwischen schon sagen, in den letzten Jahrzehnten. Und einer der Stammgäste des Festivals ist der thailändische Regisseur Apichatpong Wirasethakul. Im letzten Jahr lief in Cannes sein Film Memoria und der wurde auch gleich ausgezeichnet und zwar mit dem Preis der Jury. Er ist einer der interessantesten Filmemacher der Welt, finde ich. Und seine Filme, liebe Anke, sind ja immer auch Herausforderungen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, hallo, Anke Liebicke.
Hallo, deine allzeitbereite Herausforderung.
Das ist wohl wahr. Es ist immer wahnsinnig schwer, finde ich, seine Filme zu beschreiben. Sein Kino zieht uns hinein. Es sind immer Räume, die sich da öffnen, immer etwas Besonderes, auch Grenzerfahrung im gewissen Sinne. Allerdings, und das hat mich in Cannes auch verwundert, auch irritiert, sein neuer Film Memoria geht schon scheinbar andere Wege. Zumindest hat er seine Heimat verlassen. Er dreht also diesmal nicht in Thailand.
Nee, der Film spielt in Kolumbien, erstmal in der Hauptstadt Bogota und er spielt mit einem großen Star, nämlich mit der schottischen Schauspielerin Tilda Swinton, mit der wir sozusagen in einem Strom des Unbewussten eintauchen. Also sie ist nach Bogota gekommen, weil ihre Schwester dort krank ist. Sie selbst züchtet Orchideen und auf einmal beim Schlafen hört sie einen ganz seltsamen Knall. Und für sie scheint die Welt stillzustehen, aber die Welt dreht sich weiter und das hat sie mehrmals. Und sie versucht dann diesen Knall zu ergründen, geht auch in ein Tonstudio und versucht dann mit einem Tontechniker, mit dem sie sich auch anfreundet, diesen Klang ja künstlich herzustellen. Aber letztlich ja, gibt sie sich nie zufrieden damit und dann geht sie in den Dschungel hinein. Also da sind wir wieder bei einem Schauplatz, den wir ja auch aus den vorherigen Filmen von Apichapong Virasithakul kennen. Ja, und sie durchgeht diesen Dschungel wie eine Schlafwandlerin und nimmt uns auch mit in eine andere Sphäre, die man aber eigentlich nicht beschreiben kann.
Also dieser Knall, den man immer wieder hört, ist wie so ein Signal und wir können sogar verraten, Anke, dass im gewissen Sinne das auch aufgelöst wird. Also rätselhaft wie es ist, es wird schon auch irgendwie mal erklärt, warum sie immer diesen Knall hört und was das überhaupt für ein Signal ist. Aber du hast ja gerade gesagt, sie geht in den Dschungel, sie ist da auch mit sich allein und mit den Mythen auch des Dschungels. Insofern kann man wieder sagen, bleibt er sich dann seinen Themen treu, auch wenn er diesmal woanders ist?
Ja, auf alle Fälle. Also für ihn ist ja immer das Kino ein Ort der Transzendenz, weil im Kino kann sich ja alles ständig verändern. Menschen, die Natur, alles kann eine andere Gestalt annehmen. Und als er mal in Kolumbien war, hat er einfach auch so festgestellt, dass es so eine Ähnlichkeit gibt oder er hat sie zumindest gespürt, dass beide Länder traumatisiert sind. Und das politische Trauma spielt ja auch in seinen thailändischen Filmen, wenn auch nicht explizit, doch immer auch eine Rolle. Also wir sehen dann ja Schreckensgeister, die plötzlich mal auftauchen. Und gleichzeitig haben seine Filme dann aber auch wieder für uns alle was Trostspendendes, weil das sind nicht Bilder, die einem Einzelnen gehören, einem Subjekt, sondern diese Bilder entstammen einer kollektiven Erfahrung, der wir uns eben auch anschließen können. Da sind all unsere Erinnerungen auch drin. Deshalb fühlen wir uns ja Tilda Swinton auch so nah, auch wenn alles gleichzeitig, was sie erlebt, für uns wieder rätselhaft ist.
Ja, ist sehr rätselhaft sogar. Für uns als Radiomenschen, Anke, und das ist mir in den anderen Filmen gar nicht so aufgefallen, vielleicht liegt es auch an diesem Knall, der ein akustisches Signal ist, ist es ein besonderer Genuss, wie hier mit Akustik gearbeitet wird. Also der Sound spielt neben Tilda Swinton die zweite Hauptrolle?
Ja, auf alle Fälle. Also einmal, weil es um den Knall geht, aber man hört eben plötzlich auf einmal anders hin, also den Lärm einer Großstadt. Aber der hat dann auf einmal auch nichts mehr Bedrohliches, weil er vereint sich sozusagen mit dem Abbild dieser Hauptstadt. Also alles wird zu Klangkörpern und der Dschungel ist doch dann auch ein ganz toller Klangkörper mit den Insekten, mit den Vogelgeräuschen. Und sie trifft doch dann auch auf einen Fischer, wo auch eine ganz seltsame Gedankenübertragung stattfindet. Und er schuppt doch dann mal einen Fisch und das ist doch auch ein sensationelles Geräusch. Also das hat sowas Eindringliches, aber gleichzeitig auch sowas Sinnliches. Also das sind so Filme, wo man einerseits verloren geht und andererseits sich wieder sehr aufgehoben fühlt.
In dem neuen Film von Apichatpong Virasithakul, Memoria, mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, Wettbewerbsbeitrag im vergangenen Jahr in Cannes, liebe Anke. In diesem Jahr ist er, glaube ich, nicht vertreten. So schnell geht es dann auch wieder nicht, obwohl er wirklich ein Stammgast ist in Cannes. Aber es sind viele andere bekannte Gesichter, Namen im Wettbewerb zu erleben.
Ja, David Cronenberg, die Dardenne, oder?
Ja.
Wen haben wir noch? Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, haben die alle höchstwahrscheinlich schon mal eine Goldene Palme oder was anderes gewonnen. Ruben Östlund ist doch auch wieder dabei.
Ja,
ja, ist ja so ein Stammwirtshaus eben.
Ein Club, wo man reingewunken wird, wenn man schon mal dabei gewesen ist. Anke, ich danke dir ganz herzlich und freue mich dann, was wir in Cannes gemeinsam sehen werden. Jetzt aber erstmal Memoria im Kino.
28. Mai 1899. Teurer Wilhelm, das Buch über den Traum wird plötzlich.
Ich bin Anna Freud. Mein Vater sagte immer, die Biografen seien Lügner.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt über einen Dokumentarfilm reden. Sigmund Freud, Freud über Freud, so ist der deutsche Titel dieses Films des französischen Regisseurs David Teboul. Und dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich zu einer kleinen Analyse jetzt hier, natürlich des Films, nicht der Persönlichkeit von Katja Nicodemus. Hallo, hallo.
Hallo Knut, ich lege mich jetzt auf deine Couch sozusagen.
Genau. Und ich wende dir den Rücken zu, wird ja im Film auch nochmal genau beschrieben, diese Methode, also denjenigen nicht anzusehen. Übrigens, er hat ja bei diesen Therapiesitzungen offenbar auch immer geraucht. Das fand ich hochinteressant, war damals noch möglich. Man erfährt doch eine ganze Menge, aber auf der anderen Seite kann man ja sagen, Katja, in diesem Film mit außerordentlichem Material, darüber werden wir reden, kann man sich eben fragen, wissen wir nicht eigentlich schon alles über Freud? In diesem Film dann doch nochmal ein neuer, ein überraschender Zugriff?
Weißt du, Knut, ich musste ja dran denken, als ich den Film jetzt gesehen habe, dass dieser Regisseur David Teboul schon mal einen Film gemacht hat über den Modemacher Yves Saint Laurent, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Das war ja ein fantastischer Film. Dem hat er ja den Glanz und die Gloria und auch den Mythos von Yves Saint Laurent sozusagen beiseite geräumt. Er hat sozusagen den künstlerischen Textilarbeiter Yves Saint Laurent gezeigt. Also die Produktion der Mode, die Arbeit an der Kunst der Mode. Und ganz ähnlich geht Thiboul, finde ich, jetzt auch in seinem Freud-Film vor. Denn Sigmund Freud ist ja auch so ein bisschen wie Yves Saint Laurent eine Gestalt, die in ihrem Mythos zu verschwinden droht oder verschmolzen ist. Ja, ungeheure Breitenwirkung, jedem fällt was dazu ein. Aber was war das eigentlich für eine Gestalt? Und David Thiboul, der legt mit seinem Film, finde ich, wieder frei, was Freud als Entdecker oder Sezierer oder Erforscher des Unbewussten geleistet hat, indem nämlich dieser Film die Arbeit an der Psychoanalyse zeigt. Man kann sagen, in einer klassischen chronologischen Bewegung, ja, Geburt in Mähren bis zum Tod im Londoner Exil. Aber der Film verwendet eben Schriften, teilweise noch nie gesehene Familienaufnahmen der Familie Freud, Briefe, Texte von Freud und er assoziiert sie weiter. Man kann sagen, in einer Art psychoanalytischen Prozess, oder? Und das gelingt ihm doch, muss man sagen, indem Thiboul Freuds Gedanken mit seinen eigenen Bildern auch mit visuellen Assoziationen weiter assoziiert. Also er arbeitet zum Beispiel mit historischen Aufnahmen, mit Bildern von Orten, an denen Freud war, aber vielleicht auch nur gewesen sein könnte. Und er verwendet auch, und das finde ich eigentlich nochmal das eigentlich couragiertere, eigene Schwarz-Weiß-Super-8-Aufnahmen mit historischen Anmutungen, also Naturaufnahmen, stummfilmhafte Szenen. Er träumt und assoziiert sozusagen Freud mit den Mitteln des Kinos und nimmt sich da eine ungeheure poetische Freiheit. Und in diesem Gedankenraum wird dann eben wieder deutlich, was für eine Weltenleistung dieser Mann vollbracht hat. Also wirklich die Kartografie eines, ja, unbekannten Kontinents des psychischen Apparats.
Mhm. Also mich hat auch sehr fasziniert diese Arbeit mit dem Found Footage, wie man ja so sagt, also mit den Dingen, die er im Archiv gefunden hat und den eigenen Visionen. Das ergibt dann so eine Montage, die trotzdem niemals die Hauptfigur aus dem Blick geraten lässt. Das finde ich auch ganz wichtig. Nicht, das ist ja keine reine Spielerei. Und was ich auch interessant fand, Katja, ist, dass die Tochter, also Anna, immer wichtiger wird im Verlauf des Films. Also am Anfang ist sie noch so eine Nebenfigur, wenn man so will. Am Schluss ist sie fast eine zentrale Figur.
Ja, genau, weil du eben auch von der Montage sprachst, ne? Die ja ungeheure musikalisch und rhythmisch ist. Und in dieser Musikalität tritt Anna Freud immer deutlicher hervor, wie so ein Motiv, das erst ganz leise zu hören ist und dann immer stärker wird. Und man muss sagen, kaum ein Mensch hat wohl Freuds Persönlichkeit und Werk besser gekannt zu seinen Lebzeiten als seine Tochter Anna Freud. Und durch die Perspektive ihrer Schriften und Briefe, da kommt man dem Menschen Freud natürlich nahe, seinen Zweifeln, dem Umgang mit Rückschlägen. Es entsteht aber auch das Bild, finde ich, einer ziemlich komplexen Familienbeziehung. Mhm. Anna Freud war ja sozusagen, hat der zeitgleich mit der Psychoanalyse das Licht der Welt erblickt und sie absolvierte ja eine Lehranalyse bei ihrem Vater, was man aus heutiger Sicht durchaus umstritten sehen könnte, als eine Art Grenzüberschreitung. Sie wurde dann ja seine Assistentin, Organisatorin, sie hat ihn bis zum Tod gepflegt. Und durch ihre Figur, finde ich, tritt eben auch eine Familie in den Film. Auch die Neurosen und die Abgründe, die es in jeder Familie gibt und die natürlich in der Familie Freud selbst reflektiert werden in den Briefen, ganz schonungslos. Und man muss sagen, mit der Person von Anna Freud öffnet sich der Film auch, oder? Also zu weiteren Protagonistinnen, Louis-André Salomé, die französische Aristokratin Marie Bonaparte, die ja Freud sehr gefördert hat und auch selbst eine Analyse bei ihm gemacht hat. Also der Film öffnet sich damit auch zu anderen Tonlagen und Perspektiven. Oder?
Und vor allem finde ich, Katja, man hat dann doch nochmal einen sehr privaten Zugang, das hast du ja schon gesagt, also übrigens auch durch diese Familienbilder. Was für ein Gesamtbild entsteht für dich? Also ich muss sagen, ich fand den Film absolut fesselnd und trotzdem natürlich auch sehr unkritisch. Und das ist schon auch eine Heldenverehrung.
Ich muss sagen, also mir wurde schon nochmal klar, gerade mit diesen historischen Schwarz-Weiß-Bildern wurde mir vor Augen geführt, was für eine ungeheure Überzeugungskraft und Courage es doch erfordert hat, dem Österreich der KOK-Zeit, also wirklich einer von Klassen und vom Militarismus geprägten Epoche, Ideen und Konzepte wie den Todestrieb oder den Ödipus-Komplex oder die Traumdeutung als Erkenntnis- und Selbsterkenntnisprozess einzuführen. Und es stimmt, ja, der Film hat das jetzt nichts Kritisches, aber er denkt eben die Psychoanalyse aus der Psychoanalyse heraus. Er ist ja letztlich eben kein Biopic, das so eine richtige Haltung einnimmt. Und ganz und gar in die Gegenwart, finde ich, bricht der Film durch mit Freuds Gedanken zum Ersten Weltkrieg und auch zum Nationalsozialismus. Also er sieht die Gewalt, er sieht das Triebhafte im Menschen, seinen Todestrieb, den Trieb zur Zerstörung, zur Selbstzerstörung. Und er sagt eben, dass wir uns dem stellen müssen und ihn sozusagen nur so im Zaum halten können. Und das Tragische finde ich dann doch auch nochmal, dass man sieht, wie dann die Zeit läuft, diese Familie eben auch, ja, man kann sagen, auch zum Teil zerstört haben. Freud hat 4 Schwestern im Nationalsozialismus verloren.
Und auch das wird im Film miterzählt, auch wie wichtig ihm die jüdischen Wurzeln waren. Bis zum Schluss, bis zum Lebensende hat er sich immer als Jude bekannt und als Jude gefühlt. Auch das wird in diesem Film erzählt. Und Katja, wir wollen nicht vergessen, wir haben die ganze Zeit gesprochen jetzt über die Bildebene. Auch die Tonebene ist sehr eindrucksvoll durch die fantastischen Sprecher und Sprecherinnen. Birgit Minichmeier spricht die Anna, Johannes Silberschneider hervorragend die Texte von Freud. Also man hat das Gefühl, man hört wirklich Freud selber beim Denken zu. Und André Jung ist der Gesamterzähler, auch ein hervorragender Schauspieler und Sprecher. Also auch auf dieser Ebene vermag dieser Film uns sehr zu fesseln. Sigmund Freud, Freud über Freud von David Tibul. Für uns gesehen, für uns analysiert, ich muss es ja nochmal so sagen, von Katja Nikodemus. Dank dir, alles Gute.
Gerne.
Auch heute habe ich wieder einen Spendenaufruf für Sie, eine ganz besondere Bitte, und zwar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dovchenko-Zentrums in Kiew. Das ist das Zentrum, das sich kümmert um 100 Jahre ukrainische Filmgeschichte, um das Erbe. Eben Dovchenko, sicherlich der berühmteste ukrainische Filmemacher, übrigens auch Autor, ein Mann, der sich ja immer wieder mit ukrainischen Themen, mit der Kultur, mit der Geschichte befasst hat. Dieses Erbe ist so bedroht, wie alle anderen Filme auch, die dort lagern. Oft fällt der Strom aus, es gibt keine Kühlung und die müssen ja unter ganz speziellen Bedingungen gelagert werden, diese Filme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kein Geld, auch nicht persönlich für sich, aber auch nicht für die Bewahrung dieser Schätze. Deshalb wäre es großartig, wenn Sie spenden, wenn Sie helfen. Jede Spende geht wirklich ganz direkt in dieses Institut, und zwar über die DEFA-Stiftung. Wenn Sie auf die Seite der DEFA-Stiftung gehen, dann finden Sie die Kontonummer, alle Angaben, auch nochmal diesen Aufruf und können dann also spenden, können dann ganz direkt helfen den Leuten, die kämpfen dafür, das große ukrainische Filmerbe auch in diesen schwierigen Zeiten zu bewahren.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Der Abend wurde angekündigt als Norman Mailer versus, ich muss sagen, nur über meine Leiche, weil ich bin vielleicht schon eitel, aber nicht so eitel, dass ich denke, dass es ein Mann mit 4 Frauen aufnehmen kann.
Was wichtig ist, ist, dass diese Welt sich ändert und dass wir Frauen aufwachen sollten und erkennen müssen, dass wir das Recht und die Pflicht haben, diese Gesellschaft zu regieren, die aktuell noch uns regiert.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Film, als Susan Sontag im Publikum saß. Und das ist ein durchaus ironischer Filmtitel, denn Susan Sontag saß tatsächlich nur im Publikum bei einer zwischen legendären Podiumsdiskussion in New York vor 50 Jahren. Da ging es um die großen Fragen von Feminismus, von der Befreiung der Frauen, von ihrer Position in der Gesellschaft. Damals sehr bekannte Feministinnen diskutierten. Norman Mailer war auch dabei. Er war so das Gegenstück, gleichzeitig auch der Moderator. Und diese Diskussion ist jetzt nachgestellt worden und noch ergänzt worden durch heutige Ansichten, durch das, was die dort Spielenden denken über die Position von Frauen, über den Stand der Befreiung, der Emanzipation. Dieser sehr anspruchsvolle Film eröffnete das Festival Achtung Berlin und ist jetzt im Kino zu sehen. Und gleich kann ich reden mit den Machern des Werkes, zumindest mit Luise Helm, die hier auch einer Figur, wie ich finde, sehr eindrucksvoll eine heutige Fassung gibt, und RPK, der zu sehen ist in dem Film, aber eben auch der Regisseur ist von Als Susan Sontag im Publikum saß. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über einen Film, der die große Ehre hatte, das Festival Achtung Berlin zu eröffnen. Also das Festival über Filme aus der Region. Wir haben ja über das Festival auch dann berichtet. Und ich muss schon sagen, es spricht auch für den Mut dieses Festivals, für die Innovationskraft zu sagen, ich nehme einen solchen Film her, der eine eigene Intellektualität hat, der ein Diskursfilm ist, der auch eine große Herausforderung ist, und setzen den am Anfang unseres Festivals, wo man normalerweise eher so einen Film nimmt, wo das Publikum sofort offene Herzen für hat. Das ist ein Film, den ich auch sofort nochmal sehen möchte und sehen wollte, weil ich dachte, dass ich gar nicht alle Nuancen verstehe, dass ich gar nicht alles verstehe, was da wirklich verhandelt wird, aber immer gespürt habe, es geht mich auch ganz direkt an. Ich freue mich jetzt sehr, dass die Schöpfer hier sind des Films. Als Susan Sontag im Publikum saß, schon der Titel allein macht es einmal nicht gerade sehr leicht, grüße ganz herzlich den Produzenten, den Schauspieler, den Regisseur und übrigens auch Filmlehrenden RPK. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Hallo, hallo, willkommen.
Ja, ich freue mich auch, hallo.
Du bist also in diesem Film ja zu sehen, du bist quasi das, was ich auch bin, nämlich Moderator im gewissen Sinne auch. Du bist Diskussionsteilnehmer, aber auch, was das für eine Rekonstruktion ist, werden wir gleich bereden. Du bist auf jeden Fall der einzige Mann im Mittelpunkt. Punkt sitzt er auf diesem Podium bei dieser Wiederaufnahme einer großen Diskussion zusammen mit großartigen Frauen, Schauspielerinnen, die wir da sehen. Und eine von denen hast du auch mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Wir haben sie in Königskinder gesehen, aber zum Beispiel auch mit einer ganz kleinen Rolle in dem wunderbaren Film Glück, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Begrüße ganz herzlich Luise Helm. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich total. Danke.
Und wir werden jetzt erstmal erklären, was das überhaupt ist. Also das, was da gezeigt wird in diesem Film, hat ja tatsächlich stattgefunden, ist übrigens auch gefilmt worden, wie ich weiß, von Pennebaker, berühmter Regisseur. Vor genau 50 Jahren gab es diese Begegnung, die du jetzt wieder herstellst. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was der Ausgangspunkt deines Films ist.
Ja, ja, genau. Vor 50 plus ein Corona-Jahr, am 30. April 1971 gab es in New York in der Town Hall eine großartige Diskussion, ein voller Saal. Die intellektuelle Elite New Yorks sitzt im Publikum, unter anderem Susan Sontag, so kommt der Titel zustande, und auf dem Podium eben Norman Mailer zusammen mit Germaine Greer, einer australischen feministischen Ikone dieser Zeit, mit Jill Johnston, Luise Helm spricht und spielt diese Autorin mit Jacqueline Sabalos und Diana Twilling. Und dieser Streitgespräch zwischen denen um die Thesen des Feminismus, um den Sachstand zwischen Gleichberechtigung von Mann und Frau vor 50 Jahren hat mich so inspiriert, das zu sehen. Und wie du schon sagst, es gibt einen Mitschnitt dieser Veranstaltung. Pennebaker, Direct Cinema, hat wie so ein Konzertfilm gemacht, das einfach aufgenommen. Und dieser Film heißt Town Bloody Hall, haben wir auch letztens im Ballhaus Ost nochmal gezeigt, damit man den sehen konnte. Tolles Ding. Und ich dachte, hey, 50 Jahre danach, wir müssen mal gucken, wo sind wir weitergekommen und wo ist es noch genauso. Und als ich diesen Film von Pennebaker gesehen hatte, also diese Originalsache, dachte ich, das muss man nochmal in Deutsch machen, weil ich hatte auch nur die Hälfte verstanden, du kennst mein Englisch. Und ich musste es nochmal in Deutsch haben, also musste ich es nochmal machen.
Das Ganze wird also dann wie eine Art Reenactment auf dieser Bühne nochmal gezeigt, auch im Ballhaus Ost ist das dann gedreht worden. Und Luise, du bist, wir haben es ja gerade gehört, eine der Diskutantinnen. Das ist eine Diskussion übrigens damals, insofern verstehe ich deine Verständnisfähigkeiten gut, auf ganz hohem intellektuellen Niveau. Das sind wirklich Absolut. Leute, die haben alle Bücher geschrieben, gelesen auch und so. Und jetzt musst du so einen Text ja zum Beispiel, und alle müssen das, so interpretieren, und das macht dir hervorragend, als sei das im Augenblick entstanden. Wie war das der Umgang mit so einem Text?
Also ich weiß gar nicht, ob der immer so im Augenblick entstanden ist. Ich glaube, gerade im Fall von Jill Johnston, die hatte den schon geschrieben. Das war, glaube ich, ein Text, den sie auch in der Village Voice veröffentlicht hatte. Ja, das war total spannend. Jeder hatte da auch, glaube ich, so einen anderen Ansatz. Also RP hat uns total mit auch Recherchematerial versorgt zu unseren jeweiligen Charakteren. Also ich hatte Lesbian Nation von Jill Johnston bekommen, von ihm in der deutschen Übersetzung, was sehr spannend war. Aber ich als Schauspielerin war mein Ansatz dann doch eher, dass ich mich jetzt gar nicht zu sehr mit Jill Johnston als Person vorher beschäftige, weil ich gar nicht versuchen wollte, da jetzt jemanden zu spielen oder zu imitieren, sondern ich habe eher das so ein bisschen experimenteller probiert. Was mache ich mit diesem Text? Wie funktioniert der für mich? Wo ist er vielleicht auch sperrig? Und was passiert dann? Und wie fühlt es sich an, in diesen Text sich heute reinzusetzen und dann Reaktionen nachzufühlen, die dann dort vielleicht auch vor Ort entstehen? Also so, deswegen bin ich da relativ frei rangegangen, und das hat, das war ja wahnsinnig spannend.
Also ich finde es auch spannend, wirklich dazu zu sehen, all diese Ebenen auch zu erfassen, denn dieser Film, das können wir auch beschreiben, müssen wir sogar beschreiben, hat ja diese beiden Ebenen. Also einmal in der Farbe, wenn ich es richtig erinnere, seid ihr in den Rollen und sprecht die Texte, und dann gibt's Schwarz-Weiß, dann fallt ihr quasi aus den Rollen raus und diskutiert untereinander, dann auch mit RPK. Und ich fand das so reizvoll, wie die Grenzen da permanent verschwimmen. Man ist ja ständig auch irritiert natürlich, überlegt sich, ist das jetzt Text, ist das jetzt eine wirklich echte Wut der Frauen zum Beispiel gegenüber dir? Wie war das denn beim Drehen und nachher auch beim Schneiden, um genau diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten und gleichzeitig auch verschwimmen zu lassen?
Genau, sie auseinanderzuhalten, und da haben wir, wie du schon gesagt hast, diese Ebenen versucht, Farbe, Schwarz-Weiß, um das ein bisschen spürbar zu machen und dann auch ganz klar abzusetzen, wenn wir Backstage miteinander, als wir selber diskutieren. Ja. Aber was, glaube ich, gerade schon rausgekommen ist, ich glaube, das ist was Spannendes, ist so modernes Schauspiel, wenn man eben nicht total in die Figuren reingeht, sondern Figuren hat wie Avatare und mit denen arbeiten kann und spielt, aber trotzdem auch man selber ist, da entsteht sogar noch mehr, glaube ich. Und die Leute sind ja geübt, sozusagen sowas auch zu erkennen oder so eine spielerischen Momente zu haben. Wir haben ja ganz viele so Formate auch im Fernsehen, die damit ja arbeiten. Ne? Ist es sozusagen bei irgendwelchen RTL-Shows sozusagen in irgendwelchen Dschungels oder so, ist es gespielt oder echt und ist es die Figur oder ist man jemand, selbst, der sich aber selber spielt und dadurch jemand anderes. Das habe ich ja alles, oder wir haben das genutzt. Wie war das aber beim Arbeiten? Na klar, es hat erstmal eine hohe Konzentrationsfähigkeit erfordert, diese ganzen Ebenen, war ja dabei, als ich, RP, ich habe den Norman Mailer versucht zu spielen und ich habe versucht zu inszenieren währenddessen. Das war schon eine ganz schöne Aufgabenausstattung, die ich mir dazu geneigt und zugeeignet habe, und das kann man ja jetzt rausfinden, ob mir das uns dann gelungen ist. Auf jeden Fall haben es mir die Kolleginnen leicht gemacht, in diesem Sinne einfach mich schon auch gegrillt haben als RP, ja, und auch als Norman Mailer natürlich kritisch waren. Da stand auch so ein Text. Aber ansonsten war es natürlich ein Heimspiel, weil wir uns ja auch kannten. Es war jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gehen da rauf und wir raufen uns und es muss unbedingt zum Eklat und zum Clash kommen, weil das ist gar nicht das, was rauskommen sollte, sondern es sollte rauskommen, ey, es gibt Möglichkeiten, miteinander in die Diskussion zu kommen, miteinander zu kommunizieren über die Fragen, die wir haben, zu Gleichberechtigung. Und die sind bestimmt auch unterschiedlich. Also Luise und ich, wir haben zu vielen Sachen ganz unterschiedliche Haltungen, aber wir haben, glaube ich, so eine Grundhaltung, dass wir Lust haben, den anderen zu entdecken, zu verstehen und daraus sozusagen Mehrwert zu ziehen, der dann eventuell zu was Besserem führt. Und das ist sozusagen vielleicht auch die Aussage, die Botschaft, wenn man sowas hat von dem Film. Lasst uns kommunizieren, lasst uns streiten, und das macht auch Spaß. Diskutieren macht auch Spaß. Argumentationsolympiade ist auch fetzig, wie wir in Ost-Berlin gesagt haben.
Urstschau. Aber auf das Thema Osten kommen wir auch nochmal. Ich würde dich jetzt mal bitten, trotzdem ganz kurz zu beschreiben, was eigentlich die Position von Norman Mailer ist. Weil es ist schon irgendwie wichtig zu verstehen, warum die Frauen sich an ihm so abarbeiten. Er ist ein weltberühmter Autor. Manche halten ihn für den wichtigsten damals lebenden amerikanischen Autor. Was ist seine Position? Was ist daran so provokativ?
Naja, er ist ein alter Macho. Also, das kann man mal so sagen. So alt war er gar nicht, weil er war genauso alt wie ich heute. Wir haben auch so ein bisschen besetzt, das vielleicht noch zwischendurch, bevor ich wirklich die Frage auch beantworte, dass wir in dem gleichen Alter sind wie die Protagonisten und Protagonistinnen damals. Und ich bin genauso alt heute wie er. Damals. Interessant. Wenn man sich so das mal von den Fotos sozusagen vergleicht. Ansonsten würde ich mich um Gottes Willen nicht mit ihm vergleichen wollen und dürfen. Das zwischengeschoben. Aber er ist ein totaler Macho, der aber so einen großen Moment von Grundliberalität in sich spürt und natürlich sagt, ey, es muss alles erlaubt sein zu sagen und zu diskutieren zu dürfen, aber hat natürlich eine Lust an der Provokation. Aber was ich spannend fand an der Figur, zu den Sachen, die man kritisieren auch hat oder wo ich denke, da bin ich auch hoffentlich total anders, ist diese Lust am Argumentieren und Lust an der Provokation um der Sache willen, dass am Ende irgendwie ein Mehrwert von Erkenntnis rauskommen kann.
Wie war das für dich, Luise? Also du arbeitest dich ja als Figur an ihm ab mit deinem Text. Du hast recht, das ist ein richtig literarischer Text übrigens.
Ja, ja, so sie ist da eher Kraft, so ein bisschen fast so Poetry Slam, also sehr assoziativ und ja.
Toller Text. Aber dann eben diese Figur, einerseits Norman Mailer und dann RPK, der nebenbei bemerkt ja auch noch der Regisseur des Films ist.
Ja, und wir kennen uns auch und also da kommen sehr, sehr viele Ebenen, die dann parallel stattfinden. Dann passiert das Ganze eben auch noch live von einem Publikum, was man auch nicht außer Acht lassen darf, weil selbst die Diskussionen, die dann stattfinden, sind dann doch auf eine Art, wenn sie auf der Bühne stattfinden, ja auch performativ. Also ich fand das ganz schön, dass wir das manchmal selber gar nicht genau wussten, wo wir uns jetzt gerade befinden, und ich dann dachte, gut, das musste dann der Schnitt entscheiden. Und deswegen hat der Film auch für mich noch so lange, ich musste den wirklich ein paar Mal sehen und auch mit Publikum sehen, um wirklich so ein richtiges Gefühl dazu zu bekommen, das in Verhältnis zu setzen, weil für mich ist es einfach so ein offener Prozess gewesen, und das jetzt als so ein fertiges Werk, als Film zu begreifen, da habe ich so ein bisschen länger gebraucht, um das dann so sacken zu lassen. Jetzt habe ich die Frage wahrscheinlich verpasst.
Doch, im Prinzip, sehr wohl. Okay. Wir lassen es jetzt auch mal einen Augenblick sacken, wie man den Film übrigens auch eine Weile arbeiten lassen muss. Reden gleich weiter über Als Susan Sonntag im Publikum saß. Als Susan Sonntag im Publikum saß, ist ein Film von RP Kahl und, wir wollen sie nicht vergessen, müssen sie endlich mal nennen, Sarah-Lisa Wollm, die auch selbst mitspielt und auch Mitregisseurin dieses Films ist, mit wunderbaren Schauspielerinnen. Erwähnen muss ich unbedingt Heike Melba-Fendel zum Beispiel, die ja mit einer großen Würde dann diese Figur spielt. Die berühmteste damals, glaube ich, auf dem Podium war wirklich Germaine Greer, auch heute noch mit ihren Büchern ja doch eine ganz berühmte Feministin. Und vielleicht können wir, ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, weil es im Film ja so facettenreich ist, aber doch beschreiben, was ist denn der größte Unterschied vielleicht zwischen dem, was die Frauen die sich ja eigentlich alle als Feministinnen auch empfinden und so definieren auf dem Podium unterschiedlicher Richtungen und dem heutigen Zustand. Man müsste ja nun sagen, nach 50 Jahren noch dazu jetzt mit dem großen Schub von MeToo müsste sich wahnsinnig viel verändert haben. Die Frage gleich an dich, Luise, weil du spielst ja so eine Figur.
Also man redet ja von First, Second, Third Wave Feminism und da gibt's verschiedenste Diskussionen. Ich glaube, ein großer Unterschied heute ist natürlich in der Plattform des Internets, dass das die ganze Diskussionskultur ja auch in anderen Bereichen beeinflusst und auch verändert und teilweise erleichtert, aber eben oft auch erschwert, finde ich, weil das alles sich wahnsinnig schnell hochschaukelt und dieses sich einander zuhören, miteinander in einem Raum sitzen und diskutieren, führt vielleicht zu anderen Ergebnissen, als das irgendwie über Twitter auszufechten zum Beispiel oder so. Und was aber jetzt inhaltlich natürlich heute ein großer Unterschied ist, ist, dass viel intersektionaler gedacht wird, dass wir natürlich gucken, dass Geschlecht generell ja schon nicht mehr so nur zwischen Männern und Frauen gedacht wird, sondern dass da sehr viele Aspekte hinzugekommen sind in der Selbstverständlichkeit, in der Wahrnehmung, auch in der Wissenschaft tatsächlich, in der Geschlechterforschung. Und zum anderen wir natürlich auch über Mehrfachdiskriminierung reden müssen, dass Menschen, nicht weiße Menschen, schwarze Menschen, POC, Frauen nochmal zusätzlich anders betroffen sind als weiße Frauen oder ne, dass man auf einer einen Seite diskriminiert und auf der anderen Seite privilegiert sein kann. Und sich selbstkritisch mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, ist was, wo ich das Gefühl habe, es fällt einer älteren feministischen Generation oft schwerer. Das sieht man bei Alice Schwarzer oder auch bei anderen prominenten Vertreterinnen, wenn es um Thema Trans geht, wenn es um Thema Sexarbeit geht. Da sind wir heute einfach sehr unterschiedlich unterwegs.
Obwohl wir das jetzt, glaube ich, gar nicht so stark in dem Film thematisieren. Wir thematisieren das am Rande, weil uns das natürlich bewusst ist, sozusagen, dass es da noch ganz andere Elemente und Aspekte geht. Ich glaube aber, spannend finde ich auch an unserem Film im Gegensatz zu dem Original, diese klare Benennung von, also damals vor 50 Jahren war wirklich noch die Frage, okay, Mann geht arbeiten, Frau steht am Herd. Und das so mal ganz platt. Und vor 50 Jahren wurde es aufgebrochen und gesagt hat, spinnt ihr eigentlich, ihr Typen, sozusagen, ihr geht arbeiten und ich kümmere mich um die Kinder. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, diese Frage nicht mehr so stellen würden. Aber wie ist es denn in der Wirklichkeit dann in der Realität? Und da kann ich mich ja selber befragen, wer macht denn zu Hause den Abwasch und wer kümmert sich um meine Tochter? Wer holt die ab? Sag ich nicht auch ab und zu, naja, ich muss ja jetzt los, ich muss ja jetzt in die Uni, ich bin ja Professor, ich mache ja das Geld. Ich kann jetzt nicht unsere Tochter abholen. Also, ne? Logischerweise bin ich in meinem Kopf, logischerweise dazu sagen, logisch teilen wir uns das. Aber was ist am Ende? Wer macht den Abwasch und kümmert sich um die Kinder? Jetzt mal ganz platt, also so ganz auf mich bezogen. Und das ist, glaube ich, auf einer Seite der Unterschied, dass wir da im Denken, in der gesellschaftlichen Akzeptanz von Gleichberechtigung weiter sind. Aber sind die Strukturen schon so, in die wir uns gebaut haben, dass
und vor allem sind diese Strukturen nicht gefestigt, weil wir merken, sobald eine Krise kommt, wie jetzt mit Corona oder sicherlich mit großer Sicherheit auch der Krieg, wird eher dafür sorgen, dass es in alte Strukturen zurückfällt. Also wenn ich mir jetzt die Ukraine angucke, die Männer dürfen das Land nicht verlassen, die Frauen aber schon. Also auch da müssen wir natürlich darüber reden, dass damit wieder alte Rollenbilder forciert werden. Nicht gewollt, nicht gewünscht, aber das ist die Tragik der Situation, aber auch weniger krass, aber auch während Corona ist der Frust groß gewesen, dass doch auch da erkennbar wurde, wenn es dann ums Homeoffice geht und um Kurzarbeit und es waren doch oft die Frauen, die die Leidtragenderin waren und an denen der Großteil der Care-Arbeit dann auch hängen geblieben ist. Ne?
Wir bewegen uns jetzt nur scheinbar vom Film weg, weil genau das ist es ja, was der Film auslöst, so ein Nachdenken. Man geht genau dazwischen, auch als Zuschauer. Das macht es, wie gesagt, auch so spannend, sich selbst mit reinzunehmen. Und dann kommen wir nochmal zu so einem Punkt, den ich hochspannend fand, weil du bist zum Beispiel, Luise, 1983 geboren im Osten. Also warst wirklich noch ein kleines Kind, als die Mauer fiel, die DDR verschwand.
War noch ein Jahr jung, Pia, genau.
Immerhin. Und nimmst das aber, das finde ich ganz interessant im Film, ja mit rein. Auch durchaus Erfahrung deiner Mutter, deiner Großmutter wahrscheinlich. Und das finde ich ein ganz wichtiges Element, denn machen wir uns mal nichts vor. Hier wird auch unheimlich viel theoretisch geredet und es werden ganz tolle und wichtige feministische Gedankengebäude aufgetürmt, denen man nicht immer folgen kann. Aber dir kann ich folgen, wenn du mal ganz konkret sagst, ja, was ist denn mit Berufstätigkeit? Was ist denn mit Kinderbetreuung? Mit medizinischer Versorgung? All den Dingen. Man könnte dazu sagen, der perverse Wohnungsmarkt. Auch das ist zum Beispiel ein Thema, dass ich als Familie mit zwei Kindern keine Vierraumwohnung mehr bekomme in dieser Stadt, zum Beispiel in Berlin oder woanders. Also das nimmst du, finde ich, sehr, sehr schön. Du brichst das so runter. das hat mit deiner persönlichen Erfahrung offenbar zu tun, die du in diesem Film ja auch voll entfalten kannst?
Ja, naja, weil ich glaube schon, dass für mich Feminismus eher so ein gefühltes Selbstverständnis war, als jetzt so ein riesig großer theoretischer Überbau, weil man eben doch vielleicht nochmal anders sozialisiert wurde und manche Sachen sind mir dann erst später noch bewusster geworden. Also ich habe mich lange sehr selbstbewusst und sehr gleichberechtigt gefühlt. Ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen. Ich glaube, auch mein Vater hat uns eigentlich sehr oft, also auch der war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hätte, der hätte jetzt sein, wenn er Söhne gehabt hätte, die anders erzogen oder so. Und uns wurde viel zugetraut in dem Sinne, ja. Aber ich habe dann erst später gemerkt, naja, dass man sich dann auch manchmal vielleicht die Dinge schönredet oder sich entzieht. Also ich musste mir vieles an dem Theoretischen dann erst später noch aneignen, ja.
Aber immer wieder daran zu erinnern, was sind eigentlich auch die ökonomischen
Grundlagen. So was Pragmatisches auch reinzubringen, ja.
Fand ich in dem Film sehr wichtig. Das tat auch gut, finde ich, weil sonst steckt man vielleicht doch zu sehr in der Theorie. Noch dazu, das wird dir auch mal vorgeworfen, du bist weißes Establishment, sagt jemand, und das trifft im Grunde genommen ja auch für einige der Panel-Teilnehmerinnen zu.
Absolut. Absolut. Na klar, man muss sich das leisten können, diskutieren zu können und sich irgendwo hinzusetzen und die Zeit zu haben, nachzudenken. Wo ich aber auch nochmal hinkommen würde wollen, sozusagen, wenn ich uns selber zuhöre, so, ich glaube, wir müssen auch noch rausstellen, oder ich möchte es unbedingt rausstellen, dass der Film auch Spaß macht zu gucken und auch lustig ist. Dass man auch nicht immer alle Referenzen verstehen muss, finde ich, um den Film zu verstehen. Also bei der Eröffnungsfilm, bei Achtung Berlin, hat es sehr gut funktioniert. Das war, du hast recht, das war wirklich interessant, dass der Film da ausgewählt wurde, und es hat aber wahnsinnig gut funktioniert und war eine super Stimmung. Also da hat es funktioniert, dass man nicht unbedingt in alle Sachen auch einsteigen muss. Wenn man will, kann man den Film auch zwei, dreimal gucken.
Ja, muss, klar, man. Muss man sogar.
Muss man. Kann man häufiger ins Delphi-Lux. Hört auf, wo auch immer hingehen, ja.
Ja, also der Film beschreibt, das hat Luise eigentlich auch schon gesagt, eine Wellenbewegung auch von Entwicklungen. Auch das finde ich wichtig, darüber nachzudenken. Die letzten 50 Jahre waren immer auch eine Suchbewegung, und diese Suche geht weiter. Auch davon spricht dieser Film, von vielen Themen, übrigens, die ganz aktuell sind. Norman Mailer, heute würde man ihn vielleicht sogar canceln. Das klingt auch mal im Film ein bisschen an, obwohl es damals noch nicht so hieß. Also all diese Themen werden angerissen, werden auf eine sehr vergnügliche, hochintellektuelle Weise präsentiert in dem Film. Als Susan Sonntag im Publikum saß, ich darf es ja verraten, sie stellt auch eine Frage, und ich gebe auch zu, fand ich jetzt gar nicht mal so intellektuell. Verglichen mit all dem, was da so gefragt wird, ist gerade, was sie dann sagt, so ziemlich handfest und völlig normal. Ein Film mit vielen wunderbaren Schauspielerinnen, unter anderem mit Luise Helm, ein Film von RPKal und von Sarah-Lisa Wollm. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Wir sind ja auch schon in die Diskussion so ein bisschen reingegangen. Einiges konnten wir anreißen. Dankeschön.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt hier verabredet mit einem Mann, den ich natürlich seit vielen Jahren bestens kenne, weil wir seit vielen Jahren mit seinem Festival engstens verbunden sind. Nicht nur ich, sondern auch Andreas Ulrich natürlich mit der Arena Liga Live, also mit unserer Fußballsendung 11mm, das Fußballfilmfestival, und zwar das internationale Fußballfilmfestival, ist jetzt endlich wieder da. Ein schöner Anlass für uns, dass wir uns hier treffen, einem Berliner Straßencafé, und reden über das Festival, das am kommenden Donnerstag beginnt. Und ich freue mich sehr, dass er wieder Zeit für uns hat. Bürger Schmidt, erstmal hallo, hallo.
Hallo Knut, ich freue mich auch. Wunderbar, mit dir hier zusammen zu sitzen.
Und natürlich auch wunderbar, dass das Festival jetzt wieder stattfindet mit Menschen, nicht hybrid, nicht im Internet oder so, sondern wirklich im Kino mit Leuten, die fußballbegeistert sind, aber eben auch nicht nur. Und damit sind wir schon wieder beim Wesen dieses Festivals, das ja ein sehr umfangreiches, tolles Programm hat, aber sich eben nicht nur oder vielleicht gar nicht in allererster Linie an den reinen Fußballfan wendet. Vielleicht kannst du das nach dieser längeren Pause jetzt auch nochmal erklären.
Ja, für uns ist es wichtig zu zeigen, wo spielt der Fußball überall eine Rolle. Also wie sieht es aus in Gesellschaft? In wirtschaftlichen Zusammenhängen gibt es wunderbare Produktionen, die zeigen, wo diese Faszination zu diesem Sport herkommt. Und wir staunen jedes Mal. Ich kann dir sagen, es ist echt eine Wucht, wenn man dann auf einmal vor 150 Filmen sitzt, sich das anguckt, welche Ideen sich Leute machen, um zu zeigen, das ist mehr als ein Sport, eben doch ganz viele Themen auftun, und auch klassische Filme haben, wo es um Vereine geht, um Trainer, um Spieler. Also wir haben diesmal einen Film über Arsène Wenger beispielsweise oder über Zlatan Ibrahimovic. Das muss eben schon sein für das normale Fußballpublikum, kann man sagen. Aber die Filmfans kommen bei uns in verschiedenster Art absolut auf ihre Kosten.
Nehme ich gleich mal ein Beispiel raus. Ein Film, den wir auch sehr gefeiert haben, übrigens eine RBB-Produktion. Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen? Georgischer Film, wunderbar
poetische Visionen von Georgien, märchenhafter Film, verspielter Film, auch ein Debüt übrigens. Das hat mich jetzt erstmal fasziniert. Ich mochte den Film sehr, aber der läuft auch bei euch. Also man muss schon genau hinschauen und wird dann eben einen Fußballaspekt entdecken.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass wirklich Elemente des Fußballs in der Dramaturgie eine Rolle spielen können. Ich habe mich verliebt in diesen Film und zwar gibt es dort eine Szene, die über 5 Minuten geht, wo untermalt von Gian Ananinis wunderbarem WM-Song von 1990, wo Kinder auf einem Bolzplatz spielen. Also schöner geht es einfach nicht und schöner kann man eigentlich auch nicht zeigen, was der Fußball ausmacht. Also das ist wirklich eine durch und durch Herzenssache vom Regisseur gewesen, den Fußball auch mit einzubringen. Er baut ihn in die Story ein und der Film geht über 2,5 Stunden. Aber es lohnt sich alleine, ob dieser 5 Minuten zu sagen, sowas muss bei uns im Festival laufen.
Finde ich wunderbar. Alexander Kuberice, der Film, welchem Kino nicht so beachtet worden, wie es verdient hätte. Bei euch kann man ihn nachholen. Übrigens gibt es einen anderen Fußballaspekt, weil nämlich die Hunde in dieser Stadt ja immer Public Viewing machen wollen, weil es gerade WM oder EM ist.
Es ist eine WM, ja, und die suchen sich ihr bestes, ihr Lieblingscafé aus, um Fußball zu gucken. Das ist, so habe ich es vorher noch nie gesehen. Ich sehe mir jetzt Hunde auch mit ganz anderen Augen an, muss ich sagen.
Genau, die sitzen da mit gespitzten Ohren und schauen zu und sehen Fußball. Also ein wunderbarer Film und das zeigt auch, wie offen, wie breit dieses Festival aufgestellt ist. Aber natürlich im Kern, das hast du gesagt, stehen die Filme, die direkt mit Fußball zu tun haben, mit den Spielen dann auch. Und in diesem Jahr, das zeigt schon euer Plakatmotiv, seid ihr natürlich ganz aktuell und sehr, sehr schnell, finde ich auch. Habt ihr reagiert auf den Krieg in der Ukraine und werdet ihn auch aus eurer Sicht mit Fußball reflektieren?
Es ging gar nicht anders. Unser Programm stand eigentlich schon, als der Krieg ausbrach. Wir treffen uns jeden Donnerstagabend in unserer 11mm Kernteamrunde und gucken dann, wie sieht das Programm letztendlich aus. Die Meldungen kamen und wir waren uns ganz klar, dass wir zeigen können, was für ein wunderbares Land die Ukraine ist, aber eben auch was für ein tolles Fußballland. Und einige von uns waren 2012 schon bei der Europameisterschaft in Charkiw, haben dort 11mm auch präsentieren können und beispielsweise gegen die Künstlerfußballnationalmannschaft gespielt, Regisseure kennengelernt und auch Filme präsentiert. Und so haben wir jetzt eine Retrospektive zusammengestellt mit 5 ukrainischen Filmen. 4 etwas ältere schon, unbedingt sehenswert nach wie vor und ein neuer Film, der in diesem Jahr tatsächlich auch erst in die Kinos gekommen ist.
Und auf dem Plakat, auch auf dem Heft, also einem sehr umfangreichen Programmheft, sieht man ein kleines Mädchen in den ukrainischen Farben mit einer Friedenstaube, einem Fußball, sitzt auf dem Fußballfeld und das hat eine Fußballerin gemalt?
Das hat eine Fußballerin gemalt, Josefine Henning, ehemalige Olympiasiegerin und Europameisterin, mittlerweile bildende Künstlerin und wir haben sie gefragt, ob sie für uns ein Motiv entwerfen könnte und da war es genauso, dass zu diesem Zeitraum für sie eigentlich gar nichts anderes in Frage kam, als zu sagen, so, das müssen wir festhalten. Und wir sind wirklich absolut entzückt, was dieses Motiv angeht.
Wirklich sehr anrührend. Und übrigens gehört eine Ausstellung mit ihren Werken, also mit den Arbeiten von Josefine Henning, dann auch zum umfangreichen Rahmenprogramm von 11mm. Also auch das habt ihr noch hinbekommen für dieses Festival, über das wir auch gleich weiterreden. 11mm, das internationale Fußballfestival, beginnt am kommenden Donnerstag in Berlin im Kino Babylon. Wird man die Filme sehen können? Wir haben schon einiges beredet hier mit Birger Schmidt, zumindest diesen wichtigen Schwerpunkt Ukraine. Wichtig ist natürlich auch, dass es ein Wettbewerb ist. Ihr habt Preise, ihr habt neue Filme, die den Leuten zeigt. Also was ist denn da in diesem Jahr vielleicht auch so der Schwerpunkt? Was ist das Besondere jetzt im Fußballfilmgeschehen in diesem Jahr?
Wir haben besonders interessante Produktionen bekommen rund um das Thema Fußball als Heimat. Das ist eine Geschichte, also mit Blick in die Provinz, Identität, was bedeutet Migration und Fußball. Also wir haben einige tolle Produktionen bekommen, wo es wirklich darum geht zu zeigen, was hat der Fußball in der eigenen Biografie ausgemacht. Also beispielsweise gibt es eine herrliche Geschichte von SV Todesfelde, ein Ort, Todesfelde ist ein Ort in Schleswig-Holstein mit 900 Einwohnern und da ist so eine Fußballbegeisterung, dass nicht 900 Leute zu großen Turnieren in Schleswig-Holstein kommen, sondern 1100. Das heißt also wirklich auch die ganze Region lebt diesen Verein, das ist über ein Jahr lang festgehalten worden. Hier geht es um ein Turnier, an dem sie mitspielen. Dann haben wir mit The Callers Ausländerteam einen Film aus Sachsen-Anhalt. Da geht es um den SV Blau-Weiß-Grana, der große Probleme hatte, die Mannschaft voll zu bekommen und dann mit vielen Migranten jetzt spielt. Und da sieht man eben auch die ganzen Schwierigkeiten, die da sind. Es gibt rassistische Anfeindungen. Diese Vereinsmannschaft wird begleitet. Und ja, es ist sehr anrührend, was dort passiert. Aber eben auch zu sehen, mit was für einem großartigen Engagement sowohl die Leute aus dem Ort selbst als eben auch die Spieler sich zeigen. Und das ist eben auch Fußball. Also zu sagen, alles, was beeinflussend ist in der Gesellschaft, spielt hier eine Rolle. Also das ist ein weiterer Schwerpunkt. Dazu eben auch weitere internationale Produktionen. Und du hast eben angesprochen, gesprochen, den Preis und die Preise. Also wir haben eine besonders schön zusammengesetzte Jury. Da sieht man auch, dass der Film bei uns eine große Rolle spielt, der filmische Hintergrund. Wir haben mit Antje Böhmert eine Grimme-Preisträgerin als Produzentin, Uwe Preuß und Peter Lohmeier als Schauspieler und auch Maria Driesenbeck ist da, was uns auch sehr erfreut. Die küren den besten Film des Jahrgangs. Darüber hinaus gibt es den Publikumspreis und den Preis für den besten Kurzfilm. Und was wir zum ersten Mal dabei haben, ist eine junge Jury.
Da sieht man auch nochmal deutlich diesen gesellschaftlichen Bezug, von dem du ja gesprochen hast. Dazu gibt es sowieso auch Panel-Diskussionen, Debatten. Man kann sich auch genau über diese Themen, die du angesprochen hast, dann noch auseinandersetzen. Aber was ich denke, was die Leute sicherlich auch sehr anzieht, das sind nun mal auch die Stars. Also es gibt Porträts, König Otto, muss man gar nicht mehr dazu sagen, Diego Maradona natürlich. Warum habt ihr auch solche Dinge mit hineingenommen, wo ja doch die schillernde Seite des Fußballs alles überstrahlt?
Ja, du nennst zwei Filme, wo wir besonders begeistert sind, dass da die Protagonisten bzw. der Regisseur auch kommt. Otto Rehhage wird vor Ort sein. Das ist natürlich auch das, was das Festival ausmacht. Wir zeigen nicht nur die Filme, sondern es gibt natürlich auch die Anschlussgespräche. Otto Rehhage wird wirklich aus seinem reichhaltigen Fußballschaffen berichten. Davon gehen wir aus. Und Diego Maradona ist bei uns nochmal ins Programm gekommen. A, weil er der Gewinner des letzten Festivals ist. Es hat eine Tradition bei uns, dass wir den im kommenden Jahrgang dann auch nochmal zeigen. Und SF Capadia, der Regisseur auch der Filme Senna und Amy, wird vor Ort sein. Und das ist natürlich schon eine Wucht.
Oscar-Preisträger, ein grandioser Dokumentarfilmregisseur, ein Meister der Montage übrigens. Ne, das ist ja bei Maradona zu erleben. Ein Mann, der wirklich einen internationalen Ruhm auch hat. Und der kommt zu euch. Ich denke mal, das ist für euch, war auch schon ganz klar, einer der Höhepunkte. Aber worauf freust du dich ansonsten noch? Also diesem großen Programm, man hat ja manchmal auch so Lieblingsfilme, vielleicht auch im Kurzfilmprogramm, gibt es ja auch. Also irgendwas noch Verstecktes, was du uns unbedingt anpreisen möchtest.
Hui, Knut, ich möchte dir am liebsten das ganze Programm immer wieder voller Leidenschaft anraten, dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, ich habe mich diesmal doch in diese kleinen Produktionen verliebt. Die werden in erster Linie dann in dieser Heimat- und Fußballreihe zu sehen sein. Es ist so, dass auch Basil heißt der Film, ein ukrainischer Film, der vorhin genannte aktuelle Film über einen ehemaligen Spieler und Trainer, der nicht nur Fußballer war, sondern eben auch Komponist gezeichnet hat und ein Theaterfan war, eben wo auch nochmal gezeigt wird, was kann Fußball noch sein? Und das ist bei uns diesmal eine Klammer. Also wir haben mit Josefine Henning die Motivkünstlerin und wir haben Fußballer, die gezeigt werden, die eben auch nochmal in anderen Bereichen unterwegs sind, in Kunst begeistert sind. Also vielleicht wird das auch nochmal ein eigener Schwerpunkt. Das ist einer der kommenden Festivals.
Am kommenden Donnerstag geht es los. Da ist der Anstoß, wenn ich hier auch mal eine Fußballmetapher, eine sehr schwache, gebe ich zu, bemühen darf, für 11 Millimeter. Läuft dann bis zum 16. Also 5 Tage rund um den Fußball. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bürger Schmidt und wünsche natürlich ein schönes Festival.
Vielen Dank und wir freuen uns auf die Zuschauer.
Und mit Fußball geht es hier auch gleich weiter, logischerweise nach 14 Uhr mit der Arena Liga Live. Kerstin Hames und Andreas Ulrich erwarten Sie. Heute ja der vorletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wie immer gilt, noch können Sie Ihre Tipps abgeben bei uns im Radio 1 Fußball-Tippspiel-Netz oder in der App. Ihnen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Tschüss.